Lecker, Weihnachtszeit. Das ist eine leckere Zeit, oder? Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland werden pro Jahr 144 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner produziert. Und dann natürlich auch verspeist. Wie gesagt, eine leckere Zeit. Statistisch gesehen werden bei uns im Land im letzten Quartal des Jahres pro Sekunde, ja, was denkt ihr, wie viel pro Sekunde verputzt? 30, sehr gut. Ah. Also jetzt dachte ich, ihr seid genial, Rechner. 30, sehr gut, ja. 30 Stück, das heißt, es vergeht eine Sekunde, wir machen es jetzt mal bewusst. Eins. Und 30 Schoko-Nikoläuse sind irgendwo in Deutschland in irgendeinem Magen gelandet. Na, wohl bekomm's. Ich bin ganz froh, dass es nicht nur Süßes gibt zur Weihnachtszeit, sondern auch was Herzhaftes. So ein Statistikunternehmen namens Statista sagt, Würstchen und Kartoffelsalat bilden den Klassiker, gefolgt von der Weihnachtsgans und der Weihnachtsente. Weihnachten, eine leckere Zeit. Oh, mit dem Klicken bei mir klappt das nicht so gut. Und noch, ja genau, danke. Wenn wir jetzt aber uns von dem Essen der Weihnachtsgeschichte zuwenden und den Blick auf das Kind in der Krippe werfen, dann geht es dann auch ums Essen? Ja, erstaunliche Sache. Ja, auch dann geht es ums Essen, wirklich. Doch dazu im Laufe der Predigt mehr. Fangen wir am besten vorne bei der Geschichte an, die wir eben in einer Nacherzählung von Simon schon gehört haben. Ich habe hier nochmal den Bibeltext gebracht nach der neuen Genfer Übersetzung. Und wir werden Stück für Stück entdecken, dass es in der Weihnachtsgeschichte wirklich auch ums Essen geht. Aufgeschrieben ist dieser Bericht von einem Arzt namens Lukas. Er, so sagt er selbst am Anfang seines Buches, dem Lukas-Evangelium, ist allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen. Er war mit Augenzeugen in Gespräch und hat daher auf guter Grundlage berichtet, was damals geschah. Ist ja klar, ein Arzt ist gründlich und weiß den Sachen auf den Grund zu gehen. Und er beginnt die Geschichte von der Geburt von Jesus mit einer gewichtigen Persönlichkeit. Kaiser Augustus begegnet uns im ersten Vers. Hätte man damals irgendjemanden gefragt in der römischen Welt, ob es einen wichtigeren Menschen als Kaiser Augustus gibt, dann hätten alle mit der Schulter gezuckt und den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, natürlich nicht. Wer sollte wichtiger sein als er? Doch hier in der Weihnachtsgeschichte dient der große Cäsar nur als zeitlicher Rahmen. Es geht um einen anderen. Dass Lukas hier die Geschichte von der Geburt eines Kindes aber mit dem Weltreich Rom in Verbindung bringt, macht schon eines deutlich. Was hier in diesem kleinen verschlafenen Dörfchen in Bethlehem passiert, hat Bedeutung weit über diesen kleinen Ort in Judäa hinaus. Weit darüber hinaus, örtlich gesehen und zeitlich gesehen. Nicht nur Bedeutung für den Nabel der damaligen Welt, für Rom, sondern auch bis in den Vogelsberg hinein, bis in das dritte Jahrtausend hinein, bis zum Heiligabend 2017 für uns. Kaiser Augustus hatte damals eine Volkszählung in Auftrag gegeben. Es ging um Steuerlisten. Das Weihnachtsfest damals war also nicht so besinnlich und gemütlich wie heute. Es hatte eher mit Einkommensteuererklärungen zu tun als mit gebackenen Keksen. Jeder machte sich auf den Weg zu seiner Heimatstadt, zu seiner Geburtsstadt, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef mit Maria, seiner Verlobten, und die, das ist das pikante Detail in Vers 5, war schwanger. Vermutlich, so sagen zumindest manche Ausleger, hätte Maria gar nicht mitgemusst. Es hätte wohl vollauf genügt, wenn Josef dorthin gezogen wäre, seinen Friedrich Wilhelm und das Dokument gesetzt hätte und wieder nach Hause. Es war seine Heimatstadt, nicht Marias. Aber Josef nimmt Maria mit. Warum eigentlich? Nun, nur verlobt, aber schon schwanger und das eben nicht von Josef, das kam nicht so gut. Ich stelle mir vor, wie die Klatschpresse damals in Nazareth dieses arme junge Teenager-Mädchen förmlich in der Luft zerrissen hat. Klar, die Reise nach Bethlehem von dem 100 Kilometer entfernten Nazareth war beschwerlich. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Ganz da oben liegt Nazareth und unten im Bergland, da musste man also bergauf gehen, da lag Bethlehem. Es war beschwerlich. Aber den Anschuldigungen in Nazareth ausgeliefert zu sein, wo sich die Leute den Mund zerrissen, das war vielleicht noch beschwerlicher. Und so zieht sie mit. Vielleicht war es so. Wohin? Sie gehen gemeinsam nach Bethlehem. Und dort kommt ihr Kind zur Welt. Das Kind, das der Engel angekündigt hatte. Das Kind, das Gott auf wunderbare Weise in ihr hatte entstehen lassen. Und das, von dem der Engel in Gottes Auftrag gesagt hatte, er wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Wow, eine Riesenprophezeiung. Und hatte nicht schon, ja, und da waren sie jetzt erstmal auf dem Weg und kommen in Bethlehem an. Bethlehem? Hatte da nicht schon der Prophet Micha im Alten Testament etwas von gesagt? Doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel sein wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Gott wird Mensch. Der Sohn des Höchsten kommt runter in diese Welt, in Bethlehem. So hat es der Prophet vor Hunderten von Jahren verheißen. Und dort sind sie nun, Maria und Josef, just in time, genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Es passt einfach haargenau. Gott macht Maßarbeit. Das möchte ich dir auch zusprechen. Das gilt nicht nur für dieses junge Pärchen hier, es gilt auch für dich. Gott macht Maßarbeit. Ich finde es eine interessante Beobachtung an dieser Stelle, wenn wir uns die Frage stellen, was hatte Maria und Josef nach Bethlehem gebracht? Das waren zwei Dinge. Das erste, der Wunsch eines heidnischen Herrschers nach einer Steuerliste. Und das zweite, möglicherweise der Klatsch und Tratsch, dem sich Maria in Nazareth ausgesetzt sah. Zwei Dinge, die überhaupt nicht irgendwie besinnlich sind, die überhaupt nicht irgendwie religiös sind. Zwei irgendwelche Dinge, die sehr unangenehm sind für Maria und Josef. Doch es wird deutlich, Gott kommt durch alle Umstände hindurch ans Ziel. Und ich weiß nicht, wie es dir mit der Weihnachtsstimmung geht. Ob die überhaupt schon bei dir angekommen ist oder ob du sagst, naja, ich bin zwar hier, aber Weihnachtsstimmung fällt für mich dieses Jahr aus. Ich weiß nicht, wie es in dir aussieht. Vielleicht erlebst du etwas, wo Situationen, wo du Gegenwind hast, wo es einfach nicht so gelingen wird, wo es dir vielleicht so geht wie das Wetter draußen, matschig und neblig. Und dann möchte ich dich ermutigen. Der Gegenwind, den du erlebst, bringt Gott nicht davon ab, dich an sein Ziel zu bringen. Im Gegenteil, Gott kann ihn sogar dafür gebrauchen. Gott kann aus Stolpersteinen, die in deinem Weg liegen, eine Treppe bauen und dich zu seinem Ziel bringen. Genau das macht er hier mit Maria und Josef. Die werden auch sich gedacht haben, meine Güte, und jetzt auch noch das, hochschwanger und dann darum ziehen. Und es passiert genau das, was Gott geplant hat. Gott kommt durch alle Umstände hindurch zu seinem Ziel. Das möchte ich dir mitgeben als einen Punkt von heute Abend. Okay, wir sind in Bethlehem, das Kind ist zur Welt gekommen. Das hatte Gott also schon lange geplant. Aber Bethlehem, warum eigentlich? Nun, es ist die Geburtsstadt Davids. Hier ist er aufgewachsen. Hier wurde er als junger, unscheinbarer Hirte zum König gesalbt. Mit ihm hätte niemand gerechnet, mit Jesus auch nicht. Hier liegt ein ganz unscheinbares Kind in einem ganz einfachen Haus. Doch es ist der König der Könige in Bethlehem. Bethlehem als Geburtsstadt von dem Vorfahren von Jesus, König David. Aber Bethlehem bedeutet noch mehr. Und jetzt habe ich euch mal die Übersetzung mitgebracht. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Haus des Brotes. Würden wir es in unserer Zeit übersetzen, hieß der Ort vielleicht Brothausen. Keine Ahnung, also nicht Stockhausen, sondern eben Brothausen. Auch nicht Entenhausen wie im Comic, Brothausen eben. Und diesen Ortsnamen finde ich bedeutsam, denn er macht etwas deutlich. Er macht deutlich, es geht an Weihnachten wirklich ums Essen. Aber eben nicht um die Weihnachtsente oder die Kokosmakronen, sondern es geht ums Brot. Weihnachten ist nicht eine einmalige Leckerei des Jahres, sondern wie Brot Grundnahrungsmittel. Worum es an Weihnachten geht, es geht wirklich um das Brot. So hat sich Jesus, der hier geboren wurde, selbst bezeichnet. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Kümmert euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um die Nahrung, die Bestand hat und die das ewige Leben gibt, sagt er. Beschäftigt euch mit mir. Weihnachten, hier geht es um Jesus Christus als Grundnahrungsmittel, als jemand, der mir Basis, der mir festen Grund liefern kann, der meinen Lebenshunger nicht nur betäubt, sondern wirklich stillt. Und von Jesus Christus als Hauptnahrungsmittel erzählt der Text wirklich. Der Ortsname Haus des Brotes ist Programm. Denn wohin legt ihn Maria? Ich habe nochmal 3 Verse mitgebracht, wo dieser Begriff vorkommt. Es ist eine Futterkrippe. Maria legt ihn in eine Futterkrippe. Du kannst eins weiterklicken, Manfred. Und wenn so ein seltsamer Begriff Futterkrippe uns in diesem kurzen Abschnitt 3-mal begegnet, dann zieht er unsere Aufmerksamkeit auf sich. Futterkrippe, was bedeutet sie? Ein erstes, da ist der Vers, sie brachte, kannst du nochmal weiterklicken, eins? Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Die Krippe ist ein Zeichen der Niedrigkeit. Jesus kann mit unserer Schwäche und Armut mitfühlen. Vielleicht sagst du, ich habe Rückenschmerzen, mein Bett ist schlecht. Jesus sagt, meins auch, ich hatte nur eine Krippe. Vielleicht sagst du, Leute meinen es übel mit mir und mobben mich. Jesus sagt, ich wurde auch gemobbt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Man hat mir das Leben nehmen wollen und wir mussten flüchten. Es war eine traumatische Erfahrung in Kindertagen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Vielleicht sagst du, ich habe Rufmord erlitten. Jesus sagt, ich kenne das. Ich kann mich in dich hineinversetzen. Vielleicht sagst du, man hat mich angespuckt und entehrt. Jesus sagt, es tut mir leid, dass man so mit dir umging. Ich habe das auch erfahren am eigenen Leib. Glaub mir, ich weiß, wie es ist, angespuckt, ausgelacht und umgebracht zu werden. Ich leide zutiefst mit dir. Ich weiß, was das bedeutet. Und ich liebe dich. Und ich stehe dir bei. Die Krippe ist ein Zeichen der Niedrigkeit von Jesus. In Hebräer 4 heißt es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Im Gegenteil, er weiß, wie sich das anfühlt und er sagt, und dabei bin ich dir ganz nah. Und da will ich dich tragen. Die Krippe als erstes ist ein Zeichen der Niedrigkeit. Kannst du nochmal weiterklicken, Manfred? Und noch eins? Und da kommen wir zum zweiten. Machen wir nochmal weiter zu Vers 12. In Vers 12 heißt es nämlich, dass die Krippe ein Zeichen der Bestätigung ist. In Bethlehem mag es noch andere Kinder gegeben haben, die in Windeln lagen, aber bestimmt nur eins, das in der Futterkrippe lag. Das heißt, das, was die Engel den Hirten als Erkennungszeichen mitgegeben haben, erfüllt sich. Und es macht den Engeln deutlich, wenn das stimmt, was sie hier gesagt haben, dann stimmt auch der ganze Rest, den sie verkündet haben. Das heißt, dann ist dieses Kind, das wir hier in der Futterkrippe sehen, dann ist das wirklich der Retter. Dann ist es wirklich der versprochene Messias. Dann ist er wirklich der Herr. Mächtig, göttlich. Hier ist Gott Mensch geworden. Es stimmt, was Gott uns verkündet hat. Jesus als das Brot für mich. Die Krippe als Zeichen der Niedrigkeit, die Krippe als Zeichen der Bestätigung, aber als drittes noch die Krippe als Ort des Futters. Eine Futterkrippe ist der Ort, wo die Tiere Futter kriegen. Ich stelle mir das so vor, nach einem anstrengenden Tag kommen sie hier wieder zusammen und kriegen Kraftnahrung. Eben das, was ich als Tier brauche. Und es ist so gut, wenn ich weiß, wo ich Kraft bekommen und Stärke erhalten kann. Meine kleine Tochter, die Julien, 2 Jahre alt, die reitet mittlerweile gern mal auf meiner Schulter. Das ist neu, das mochte die vorher nicht. Jetzt mag die das und ich mag das auch, finde das total gut. Dann schnallt sich so und wir laufen durch unser Wohnzimmer oder draußen rum. Und neulich machte ich das auch. Und jemand, der dabei war, sagte, na Julien, ist der Papa ein Pferd? Und die Julien sagte, nein, IA. Ja, das ist nicht ganz so schmeichelhaft für mich. Aber ich habe gute Nachrichten auch für mich als Esel, denn der Esel kommt in der Bibel gar nicht so schlecht weg. Gar nicht so schlecht. In Jesaja 1, Vers 3 heißt es, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Das heißt, Ochs und Esel wissen, wo sie hingehen können, wenn sie Futter brauchen. Wenn sie Kraft zum Leben brauchen, dann gehen sie zur Futterkrippe, die ihr Herr für sie aufgestellt hat. Und ich finde, darin haben Ochs und Esel uns manchmal etwas voraus, uns Menschen. Wie ist das mit uns? Wissen wir, wo wir Futter bekommen und Stärkung, Nährstoffe zum Leben und über das Leben hinaus? Weihnachten sagt uns hier, an der Krippe unseres Herrn, nämlich bei Jesus Christus. Hier kannst du satt werden. Ich war heute Morgen platt, muss ich euch sagen. Also ich war müde, nicht nur körperlich müde, ich war irgendwie auch emotional müde. Und war ein bisschen draußen und habe mich erinnert an das, was ich doch heute Abend predigen werde, nämlich über die Futterkrippe. Wo dein emotionaler Akku leer ist, an der Krippe wird dein Hunger gefüllt und gestillt. Hier kannst du auch deinen emotionalen Akku wieder aufladen. Vielleicht gelingt dir nicht immer alles, wie du es wünschst. Ich hatte es auch in diesem Jahr. Es gab einen Abend, da hatte ich nicht so Applaus bekommen. Es lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich war am nächsten Morgen geknickt. Es war jetzt nicht so dramatisch, aber ich war trotzdem irgendwie ein bisschen geknickt. Und es wurde mir deutlich, Augenblick, meinen inneren Wert, meine Identität, den Hunger meiner Seele, den können doch nicht andere stillen. Den kann ich doch nicht stillen aus dem Applaus anderer. Den will ich auch da gar nicht stillen. Das macht mich ja abhängig. Sondern meinen inneren Hunger meiner Seele, den kann ich bei Jesus stillen, an der Krippe. Und ganz egal, ob Dinge dann gut gelungen sind oder misslungen sind, es macht meinen Wert und meine Identität doch gar nicht aus. Mein Wert und meine Identität, die kriege ich von Jesus. Die liegt in der Liebe, die Gott mir gibt und in der Zukunft, die Gott mir schenkt und in der Identität, dass ich sein Kind werden darf, weil Jesus für mich gekommen ist und an meine Stelle gegangen ist ans Kreuz. Mir den Weg frei macht zur Beziehung zum Vater. Das gibt mir Identität. Und das musste ich mir ganz neu bewusst machen in diesem Moment. Hier an der Krippe bei Jesus Christus den Hunger meiner Seele stillen. Jesus kommt und die Futterkrippe ist der Ort, wo ich Kraft und Stärke, wo ich Sicherheit und Identität finden kann. Jesus ist in Bethlehem geboren, in der Stadt Davids. Sein Vorfache war Hirte und König. Jesus ist das auch, König und Hirte. für dich und mich. Er bietet es dir an. Er will sich dir und mir annehmen, an seiner Hand. Und aus seiner Hand kann dich nichts und niemand reißen, wenn du dich bei ihm festmachst. Nicht mal der Tod. Kein Attentäter, kein Herrscher, niemand. In seiner Hand ist der sicherste Platz der Welt. Seine Hand, die dich wie ein Hirte hier sicher trägt und führt, durch alle widrigen Umstände hindurch und dich sicher in Gottes neue Welt hineinträgt. Weihnachten lädt uns alle ein, dich und mich, gemeinsam zur Krippe zu kommen und Jesus Christus, dem Brot des Lebens, zu begegnen. Jesus lädt ein und streckt dir seine Hand entgegen, eine Hand mit Wundmal. Das ist eine durchbohrte Hand. Und es stimmt, was der Engel im Lobpreis ausruft. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Ein Retter, der eine Art von Rettung geben kann, die sonst niemand geben kann. Eine Rettung, die Gott sich alles hat kosten lassen, sein Leben. Krippe und Kreuz gehören untrennbar zusammen. Es ist Gottes von Liebe überfließender Plan, um dir und mir das Brot des Lebens zu reichen. Greifst du zu? Weihnachten ist das Fest der Liebe, Gottes Liebe zu uns. Weihnachten ist das Fest der Familie. Gott öffnet die Tür und lädt uns ein, wieder Teil seiner Familie zu werden. Und Weihnachten ist auch, und damit schließt sich der Kreis eben, das Fest des Essens. Hier in Bethlehem finden wir das Brot des Lebens. Es liegt in der Futterkrippe. Hier in der Krippe bei ihm finden wir Stärke und Fundament, Annahme und Identität, Licht und Leben. Das ist Weihnachten. Und wenn du sagst, jawohl, dann möchte ich zugreifen. Bei diesem Brot, davon brauche ich was. Jesus, ich brauche dich. Dann lädt das nächste Lied ein, das auszudrücken in den Liedzeilen. Ebenfalls ein weihnachtlicher Klassiker. Ich stehe an deiner Krippe hier.